C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps.
Two Pigeons and the Puck Podcast, Jerks und Zens, wo man im Logo vielleicht auch erkennt.
Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research.
Guy und Guy halt, man kennt ihn nicht.
Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Puck Podcast, Episode 112. Mit mir ist wie jede Woche der Dave.
Hallo zusammen.
Ich bin Danilo und wir melden uns nach einer Woche wieder zurück.
Ja.
Gewöhnt euch nicht dran?
Nein, vorbei eben. Es wäre also schon schön auf Playoffs an.
Voll. Und wir sind ja sehr spannend am Verfolgen für die letzten Playoff-Plätze. Es ist also, ich mag mich jetzt nicht erinnern, dass es so eng war für so viele Teams in einer Conference. Von dem her ist das wirklich sehr spannend und es kommt auf die letzten Spiele noch an, wo dann auch noch direkte Konkurrenten aufeinandertreffen. Von dem her wird sehr spannend.
Voll. Vielleicht, wenn wir schon gerade vorneweg etwas nehmen wollen. Und zwar habe ich da schon mal auf der NHL-Seite eine Bracket-Challenge-Gruppe eingerichtet. Und das machen wir auch jede Saison. Früher noch zusammen gemacht mit NHL vs. NLA. Die sind natürlich alle auch herzlich willkommen, von dieser Podcast-Legende dort wieder mitzumachen und teilzunehmen. Es wird sicher auch wieder etwas zu gewinnen geben. Der eine Preis wird Pigeons-related sein, also ein Pigeons-Cap oder nachher irgendwie ein stolzer Besitzer, Besitzerin von irgendwie einem von 20 sind oder sowas gibt.
Und das ist sehr rar.
Sehr rar, wirklich. Also ich glaube, es sind abgesehen von uns zwei, sind irgendwie, ich glaube, etwa vier im Umlauf oder so. Und ich habe gestern oben noch geschaut, dass wir noch einen zweiten Preis haben. Der wird irgendwann in der nächsten Woche oder wahrscheinlich auch erst in einem Monat oder so bei mir daheim dann auftauchen. Da möchte ich aber noch nicht allzu viel dazu sagen. Ich sage nur so viel, es ist stark mit unserem Podcast verbunden. So mit dem, was wir am so sagen und so weiter. Aber da lasse ich auch Danilo noch im Dunkeln. Das soll auch ihn dazu bewegen, dass er wenigstens vielleicht einmal ein Bracket ausfüllt. Weil ich glaube, von irgendwie viermal, wo man das jetzt schon gemacht hat oder so, hast du bis jetzt, glaube ich, einmal gemacht.
Ja, das ist irgendwie so termintechnisch.
Da haben wir irgendwie 50 Nasen, die ihre Playoffs tippen und so weiter. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, wie viel wir auch schon gehabt haben. Aber der eine von den zwei Podcasts hat es nicht geschafft.
Das ist das und beim Draft anwesend sein vom Fans.
Vom Fans, ja, das stimmt.
Das sind die das zwei Sachen.
Zwei Konstanten. Nein, aber ich würde sicher den Link, wo man der Gruppe gerade direkt beitreten kann, auch in der Beschreibung vom Podcast reintun. Das heisst, dass ihr eigentlich wirklich mit einem Klick können beitreten könnt. Ist immer cool. Man kann jetzt gerade Bracket noch nicht ausfüllen, weil Teams noch nicht fix sind. Das wird ein relativ knappes Zeitfenster sein, darum, weil Playoffs gehen irgendwie am Freitag oder am Samstag nächste Woche los. Und ich glaube, die letzten Matches sind am Mittwoch. Also es sind irgendwie zwei Tage oder nur eine Nacht Pause oder vielleicht zwei Nacht Pause zwischen letzten Regular-Season-Match und Playoff-Start. Und Bracket muss natürlich ausgefüllt sein, bevor das erste Playoff-Spiel gespielt ist. Darum, das Zeitfenster wird sehr klein sein. Vielleicht schmeißt ihr euch schon mal in die Gruppe rein. Und dann nachher, wenn die Regular-Season durch ist, dann nachher müsst ihr nur noch an Bracket denken. Gut möglich, dass das knapp werden könnte, dass es nochmal ein Reminder von unserer Seite gibt. Ich denke, wir werden wahrscheinlich wieder etwa nächste Woche am Ende der Woche aufnehmen, Freitag, Samstag. Und kann sein, halt, dass dann die Playoffs eigentlich schon fast angefangen haben, je nachdem.
Genau. Ich schicke euch dann einen Reminder, mach's aber selber dann nicht. Das ist gut.
Ganz genau. So in bester Lehrpersonenmanier so, organisiert euch endlich mal. Also ich habe mich nicht organisiert, aber.
Gut. Wir nehmen auf, es ist jetzt Samstag Morgen und in der Nacht auf heute sind noch einige News rausgekommen. Aus Arizona.
Darum haben wir auch gestern zu oben gefunden, wir nehmen jetzt extra nicht wie geplant am Freitag zu oben noch auf.
Genau,
sondern wir warten,
das war nur wegen dem gewesen.
Genau, die Hälfte haben wir eigentlich schon aufgenommen gehabt, wir haben es dann wieder in den Abfall geschossen. So committed sind wir.
Gut, kommen wir aber zuerst zu den Pigeons of the Week. Und ich habe gesehen, du hast einen Namen aufgeschrieben, den ich sehr gut kenne, aber ich bin selber gespannt, was da dahinter steckt, weil ich habe nichts mitbekommen. Mhm.
Also, meine Good Pigeon ist der Ozzie Weisblatt. Der ist drafted, ich glaube auch ganz Ende von einer ersten Runde ist das gesehen, oder Anfangs von einer zweiten Runde.
Genau. Der letzte Draft im, ja, im 2019.
So, ah, schon
der
so
letzte, in der ersten Runde, meine
ich. Okay, das müsste ich jetzt gerade schnell noch überprüfen. Aber auf jeden Fall, er ist ein Sharks Draft Pick, ist das Jahr auch schon jetzt innerhalb von der AHL ausgelehnt worden. Also er spielt gar nicht für die Barracuda im Moment, sondern für die Milwaukee Admirals bei den Nashville Predators in der Organisation. Ich glaube, man hat ihm dort einfach mehr Einsatzchancen ausgerechnet und so. Er ist 2020 drafted worden. Und der Grund, wieso ich ihn ausgesucht habe als Good Pigeon, ist eigentlich nicht unbedingt er, sondern vielmehr seine Eltern. Und zwar Ozzie Weisblatt, seine Eltern, das sind wirklich zwei geile, weil wenn du mal schaust, wie Ozzie Weisblatt seine Brüder heißen. Und die heißen, und wir müssen jetzt schon fast überlegen, wählen, wer würde noch nachkommen, wenn es jetzt noch mehr wird geben. Weil wir haben den Ozzie Weisblatt, dann haben wir den Ocean Weisblatt. Es wird aber noch besser. Wir haben den Oasis mit einem Z am Schluss, Weisblatt. Und der allergeilste finde ich den Orca Weisblatt.
Yep.
So geil. Einfach Ozzie, Orca, Oasis und Ocean. What the fuck? Und vor allem der bei den Sharks spielt, ist nicht der Orca und auch nicht der Ocean. Also das ist ja schon mal Fehlplanung.
Ja. Yeah. Das ist dann das, was ich natürlich dann in meinem Franchise-Modus oder so mache, oder? Dann mache ich die Weisblatt-Line.
Okay.
Mit den Sharks natürlich. Ich habe auch müssen lachen. Ich habe mich dann noch gefragt, also nein, das hängt ja nicht irgendwas. Die Mutter ist braucht Zeichenspruch, sie ist stumm.
Okay.
Oder ich weiß, wie nennen wir das? Stumm, doch.
Ja, oder? Ja.
Ja, kann man nicht, ja, ist irgendwie, kann nicht
sprechen,
so. Und tut dann mit Zeichenspruch, genau. Und das ist eben im Draft, ist das ja so die Story gewesen. Sie haben, der Doug Wilson Jr. hat den Draft per Zoom gemacht und hat eigentlich dann per Zeichenspruch den Draft gemacht.
Aber wenn sie nicht kann schwätzen, dann noch müsste ja, also dann kann sie auch nicht, sie ist auch taub, sie hört auch nicht.
Nein, das muss ich jetzt ehrlich sagen, okay. Ich weiß es nicht.
Aber mit Zeichenspruch wird ja oft taub hinweisen, oder?
Jo, okay, ja. Yeah.
Aber, either way. Noch quasi, wie sagt man dem, mit Gebärdenspruch noch den Pick bekannt gegeben quasi.
Genau. Und ich habe mir dann überlegt, hängt es echt mit dem zusammen? Das irgendwie...
Weißt du,
dass dort irgendwie den Namen vielleicht gut ausdrücken
oder was ich mir auch so überlegt habe, ich meine, Alberta, Kanada, kann auch sein, dass, es, dass die Familie noch einen Hintergrund hat, der halt wirklich so irgendwie auch mit Indigenen noch verbunden ist und dann Namen halt vielleicht auch so Hintergründe mehr haben. Ich meine, es könnte schon sein, dass das irgendwie sehr naturverbunden, ich weiß jetzt nicht, was Oasis und Ozzie. Heisst aber nicht, dass das nicht für irgendetwas steht, auch so ein bisschen in der lokalen Sprache und so. Wäre natürlich auch möglich. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich habe gefunden, sehr geile Namen. Orca, ja. Ocean, Oasis und Ozzie. Und vor allem cool. Die vier Jungs innerhalb von 5 Jahren und alle wirklich geile Namen.
Ja. So. Gut. Dann Mini Pigeon of the Week hat auch mit Sharks zu tun. Und zwar der Hattrick vom William Eklund on Hat Day.
Also was William Eklund
hat daheim in San Jose hat er einen Hattrick geschossen. Übrigens, der dritte war ein Overtime-Winner. Mhm. Und es war Hat Day.
Was heisst das?
Zu diesem Zeitpunkt. Sie dienen so Hiet, sie haben so große Hiet verteilt, eigentlich im Vorhinein. So Strohhiet. Das heisst, eigentlich alle in der Arena haben so gratis Strohhiet bekommen. Und dann schießt auch noch ein Hattrick.
Und dann,
es ist nicht alles runtergeworfen worden, alles
Strohhiet
gesehen. Es war noch ein OT-Winner gewesen. Was mich auch das Ganze nochmal speziell macht. Und noch spezieller obendrauf, es ist im Cooley, Logan Cooley, sein erster Sieg gesehen. Und der Goalie, der Cooley, was sie geholt haben, ist ja aus der Region, aus der Bay Area. Familie dort gesehen, mitgefiebert. Und er hat ja schon in Overtime ist gekommen und hat dann dort verloren. Das ist ihm sein erster Sieg für die San Jose Sharks verwehrt worden und hat sie jetzt geholt. Das ist eigentlich schon eine riesen Story.
Das ist,
und das ist 10 Jahre, oder nein, nicht 10 Jahre, oder vielleicht 20 Jahre.
Aber du musst noch aufpassen, er heisst Devin Cooley. Der Logan Cooley ist Devin, bei Arizona. Und dann gibt es noch den William Cooley, sagen sie ihm auch, und der ist bei den Rangers ein Forward. Also es gibt jetzt unterdessen drei Cooleys gerade.
Okay, Devin. Ja, ich habe gerade gedacht, Logan Cooley, das ist doch der Prospect bei den Arizona Coyotes.
Ja, voll.
Devin Cooley, dankeschön. Genau, der. Und jetzt, irgendwie 20 Jahre später, nach dem Mike Ricci. Der Mike Ricci hat das vor 20 oder 15 Jahren hat das auch gemacht. Der hat auch in San Jose am Headday einen Hattrick geschossen.
Was für eine riesen Tradition. Nachher
war das ein Jubiläum gewesen. Also, eine sehr coole Story. Und ja, Fanbase hat sich mal etwas irgendwie so ein bisschen freuen können. Es war wirklich ein toller Match gewesen, tolle Stimmung.
Aber so Headday, ich meine, gibt es so irgendetwas, so, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist, so eine Bullshit-Tradition auch in der Schweiz? Ich meine, in der Schweiz hast du wahrscheinlich irgendwie so, ach, keine Ahnung, irgendwie das Jubiläum, irgendwie, ich weiß doch auch nicht, 300. Mal die Böge verbrennt oder keine Ahnung was, aber es ist einfach so, hey, Head Day, komm, jedes Jahr irgendwie der erste Mittwoch im April ist ein Head Day Heimspiel. Also das kommt doch keinem in den Sinn in der Schweiz, oder?
Nein, ich glaube, das ist auch nicht so die Giveaways, das ist ja mega durchgeplant. Das ist
ja, so Bobblehead Nights und so, okay, genau. Gut, wenn du es einfach in die Kategorie steckst. Aber ja. Nein, es tut einfach so lustig, wenn du nachher noch so ulkige Traditionen noch mit so so Milestones oder mit historischen Ereignissen von oh, Hattrick und das hat vorher im ersten Tag geschafft und so, fast einfach verknüpfen. Weil ja, dann nachher irgendwie für den Kompärten so sportlich sehr relevante Sachen für mich mit völlig irrelevanten Sachen vermischt. Und das sorgt ja für eine interessante Mischung, denke ich.
Ja, einmal eine sehr coole Story und eine von den wenigen tolle Stories für die San Jose Sharks.
Ja, wobei der Cooley, das ist jetzt schon auch, also das finde ich, ist jetzt nicht eine kleine Sache. Also er hat jetzt auch seinen zweiten Sieg, ich glaube, es war der zweite gewesen, den er jetzt gerade geholt hat, gegen, wer ist das gewesen? Kraken, glaube ich. Dort hat er, glaube ich, über 40 Saves gemacht, ich glaube, am Freitagmorgen, als ich arbeiten konnte, habe ich dann das dritte Drittel schauen auf dem Weg. Also, hat schon ein, zwei gute Stories. Und eben, ich meine, der Dings hat eigentlich keine schlechte Saison jetzt gehabt. Der Eklund, ich meine, ist gut, hat jetzt nochmal drei Goal draufgepackt. Ich glaube, der Goal-Total war nicht riesig gewesen, aber so in Sachen rein Punkte und so weiter ist jetzt, glaube ich, auch knapp bei 50 Punkten oder so. Das ist nicht so schlecht in einer Mannschaft, die irgendwie keine Scheune da abreicht.
Ja. Nein, eben, also es sind, ich meine, eben, es hat einfach nicht viel gehabt, oder? Es hat vor allem so ein bisschen die Jungen, die man schauen kann, hoffen auf einen Draft. Und so. Aber so zwischen Rettel und wo eigentlich eine gute Story war. Ja, von dem her. Aber das Gesamtbild ist warten.
Patience. Ja, sicher. Ja, ich meine, da haben wir jetzt die besten Odds, haben wir euch ja gesaved. Also für Draft Lottery bessere Karten könntest du nicht haben für Macklin Celebrini. Macklin Celebrini, der in der Nacht auf heute noch zum besten College-Spieler vom Jahr gewählt worden ist. Er hat, wie heisst das Trophy? Das regt mich jetzt gerade auf, dass ich das Thema anspreche und nicht mehr weiss. Heisman ist, glaube ich, im Football.
Ich weiß Hobie Baker.
Hobie Baker, sehr gut. Sehr gut. Hobie Baker Trophy hat er gewonnen. Und das ist natürlich kein einfaches Ding. Das gewinnen die wenigsten, die noch draft eligible sind. Also meistens sind das Spieler, die eigentlich so ein bisschen ein oder sogar im zweiten Jahr nach dem Draft immer noch im College spielen. Und ich sage jetzt nicht immer noch im Sinn von, dass das ein Skandal ist, weil das machen sehr viele. Aber meistens sind halt die besten Spieler vom College wirklich schon ein, zwei Jahre älter als ihr Draftalter und gewinnen dann der Hobie Baker. Und umso grösser natürlich das Achievement vom Maclin Celebrini.
Mm. Ja, übrigens, wenn ich habe nie ein Datum gefunden.
Für Draft Lottery.
Ja.
Hey, das ist. Das hat mich in den vergangenen Jahren, wo Ottawa noch ein bisschen bessere Odds hatte, hat mich das auch immer so ein bisschen beschäftigt, natürlich. Und ich habe mal eins gesehen für das Jahr, das einfach spekuliert war. Und ich meinte, es ist gerade nach Playoff-Start mehr oder weniger. Also es ist immer quasi ein bisschen bevor irgendwelche Playoff-Spiele stattfinden. Und es findet noch während der ersten Runde der Playoffs statt. Okay. Ich glaube nicht vor dem allerersten Playoff-Spiel, aber irgendwie so in der ersten Woche oder so.
Aha, okay. Gut. Sehr, sehr schön.
Ja.
So, I'm new to this.
Ja, ja. Das stimmt. So. Weil in der Lottery sind die ja nicht neu, aber das letzte Mal hat der Pick einfach nicht euch gehört und dann hat Ottawa nachher Tim Stützli drafted mit eurem Pick. Also, da sind die zwar in der Lottery gut dabei gewesen, aber nicht euch gehört.
Ja. Ja, weil das habe ich sonst wirklich nie verfolgt. Ja. Oder einfach immer mitbekommen und dann so, ah.
Ja, nein, das Jahr würde es schon noch Sinn machen für dich, um das zu verfolgen.
Ja, super. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu den News, die gerade in der Nacht auf heute broke sind. Von dem man auch, also wenn, falls sich jetzt im Laufe des Tages nicht die Situation ändert, was müssen wir nicht davon ausgehen?
Ich glaube, grosse Sachen, die jetzt bekannt worden sind, die sind fix. Von dem her nehme ich an, dass mindestens das Grundgerüst so stehen wird. Und ja, mehr Details werden sicher folgen, aber ja.
Einmal die Arizona Coyotes werden nach Utah gehen. Sie sind vom Spieler von der Arizona Coyotes sind vom Management informiert worden, dass sie nächstes Jahr in Utah werden spielen. Sie sind jetzt, glaube ich, irgendwie diese Woche machen sie noch einen Teamtrip nach Utah, um das anzuschauen. Habe ich gerade vorne gelesen.
Okay.
Genau. Der Morello, das ist der Besitzer. Was schon sagt, du hast es so geschrieben.
Also,
ich kann es ablesen.
Nein.
Ich weiß schon mal nicht, was du mit 1b meinst.
Ja, komm jetzt.
1 Billion.
Dann bist du zu arm. Ja, genau. Nein, also es ist so, dass der Deal wird so sein, oder einmal stand jetzt gerade, wird der Deal so sein, dass der neue Besitzer von, wie heißt der, Ryan Smith heißt er, glaube ich, der neue Besitzer von der Franchise, wo die ganze Sache eben nach Utah bringt, Alex Morello heißt er, glaube ich, Alex Maruello, seine Franchise abkauft für $1 billion, 1 Milliarde. Und der Morello aber so recht sich quasi sichern, dass er, ich glaube, während 5 Jahren auch für die gleiche Summe, für 1 Milliarde, wieder eine Franchise kann kaufen. Ich meinte aber, dass damit er das darf und kann, ist quasi ein begonnener Arena-Bau notwendig. Also ich glaube, wir nehmen ihm jetzt die Franchise ab. Wir tun mal alle Fans und also einmal nicht die Arizona-Fans, alle anderen, plus auch alle anderen Teams, die da irgendwie in der College-Arena haben müssen, gehen NHL-Spiel spielen, wird man mal erlösen, man wird das Chaos mal ein bisschen gedeihen, im Sinne von, suchen mal Lösungen, bevor ihr wieder ein Team habt. Und erst wenn das nachher wirklich, wirklich konkret und angefangen hat mit dem Arena-Projekt, dass erst dann er wieder eine Franchise kann kaufen für den Preis, den er sie jetzt gerade auch verkauft, dass quasi für ihn dann so ein Nullsummenspiel wird und gleichzeitig der NHL weiss, hey, okay, jetzt sind die mal in guten Händen, sind in zahlungskräftigen Händen. Der Ryan Miller, heißt das Smith oder Miller? Der ist eben auch Besitzer von der NBA-Franchise, von der Utah Jazz. Von dem her ist man eigentlich quasi im Klaren, dass er zahlungskräftig und so weiter ist. Jo.
Okay.
Ryan also Smith heißt Smith, nicht Miller. Sorry. Ryan Miller ist der Goalie.
Ryan Smith gibt es auch Spieler.
Ah, voilà, da kommt meine Confusion her. Ja, also Ryan Smith heißt der neue Owner von der Arizona-Franchise, die nicht mehr in Arizona sein wird, sondern wo in Salt Lake City, Utah spielen wird.
Also zurückkaufen ist aber. Also
eine Franchise, nicht die gleiche. Nicht Und das ist das Bittere, finde ich, für die Fanbase. Weil die Fanbase, du kannst natürlich schon sagen, so, jo, es kommt dann vielleicht wieder ein Team of Arizona. Aber das ist, das ist ein blank slate, also das ist ein clean slate, nachher, wo einfach Expansion Draft Style, du nachher wieder ein neues Team hast.
Ja.
Und das geht schon über die Zeit. Und ich glaube, man sagt ja auch immer, und ich habe mich eigentlich immer sehr gestört ab dem, dass man gesagt hat, jo, wenn Arizona nicht mehr ein NHL-Markt ist, wenn das Team dort muss gehen, dann wird es eigentlich am nächsten Tag darüber geredet werden, jo, wenn geht die NHL wieder auf Arizona. Es wohnen so viele Leute dort, es ist ein Riesenmarkt. Man sieht auch eben, junge Spieler in der Liga, die durchaus aus dieser Region kommen. Austin Matthews, Matthew Nyes und so weiter. Es hat sicher großes Potenzial. Josh Stone, genau. Das ist noch kurz sein erster Goal für die Franchise und dann wird gerade verschifft. Also, es ist sicher für die Fanbase dort keine gute Sache. Was man so ein bisschen durchsickern gehört hat, ist, dass auch die Spieler nicht wahnsinnig happy sind. Was auf einer Seite irgendwie verständlich ist. Die Spieler haben dort zum Teil unterschrieben als Free Agents. Die Spieler sind dort angetradet worden und haben zum Teil zugestimmt, um dort angetradet zu werden. Das ist ja das eine ist Sportliche und dass man irgendwie im College in einer Arena spielt, das ist das eine. Das andere ist halt schon immer auch noch Wohnort und Lifestyle und passt es mir in dieser Region. Und wenn das jetzt halt nicht so der Fall ist, meine deine No-Movement-Clause, die greift nicht, wenn deine Franchise noch jemand anders gepflanzt wird. Wäre natürlich auch noch, wäre natürlich so für den nächsten CBA, für den nächsten gesamten Arbeitsvertrag, der unterschrieben wird zwischen der Spielergewerkschaft und der Liga, wäre noch spannend, wenn das ein Thema wird werden. So Franchise-Relocation und ich habe eine No-Movement-Clause. Muss ich dann gehen oder muss ich zustimmen? Und sonst bin ich Free Agent oder so. Also das wäre eigentlich auch noch, habe ich auch noch einen spannenden Punkt gefunden, den jemand erwähnt hat noch einmal.
Voll. Was ich auch noch spannend finde, ist mit den Records, die sie mitnehmen. Das finde ich ja...
Ja.
Also ich finde, das sollte man doch einfach lassen. Also ich meine, wenn jetzt die Utah Mormons entstehen, und ja, bitte den Namen, dann haben die Utah Mormons haben den Record von den Arizona Coyotes und den Winnipeg Jets bei sich. Das heisst, die sind ja eigentlich die sind drei Geschichten in einer Franchise.
Ja. Yeah.
An drei verschiedenen Orten.
Nee, da bin ich auch
kein Fan. Das wäre dann eher eine Frage so ein bisschen an Äther raus, an unsere Zuhörerschaft. Gibt es echt, was ist die Franchise mit am meisten, wie nennen wir das, Relocations? Oder mit am meisten Records in verschiedenen Teams?
Ja.
An verschiedenen Orten. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, wir werden, was wir auch noch können reinpacken, wir haben immer die Frage offen auf Spotify, wo ihr können Listener-Questions reinschreiben und so weiter. Das ist immer cool, wenn es kommen. Wenn ihr einen guten Teamnamen-Vorschlag habt und scheint es Utah sein und nicht Salt Lake City. Also es muss irgendetwas mit Utah passen.
Ist auch kürzer.
Sammeln wir mal ein paar gute Vorschläge. Ihr seht, vielleicht ist jemand von euch kreativ und hat eine gute Idee. Wir werden die Besten sicher mal verkünden und mal schauen, was sich da finden lässt. Ihr seht unseren Episodentitel an. Wir sind auch nicht immer gleich kreativ, aber vielleicht kommt euch ja gerade etwas in den Sinn.
Ja, vielleicht kurz so einen Rückblick. Also ich meine, das mit dem Umzug hat sich jetzt wirklich angedeutet. Also das ist ja eine riesige Geschichte gewesen. Sie sind, eben wie gesagt, sie sind die Winnipeg Jets, die alten Winnipeg Jets, sind relocated worden, 1996, 97, nach Phoenix damals noch. Und sind dann in Phoenix Coyotes umbenannt worden. 2003 sind sie dann nach Glendale, das ist ein Vorort von Phoenix, sind sie gezogen. Das ist auch dort, wo dann die Arena gestanden ist, lang. Sie haben aber den Namen Phoenix Coyotes eigentlich behalten bis zur Saison 13-14, wo sie dann zu den Arizona Coyotes umbenannt worden sind. Aber eben so, die Probleme haben eigentlich relativ früh angefangen. Es ist ein riesen Markt, aber es hat nie so richtig gegriffen. Und das hat dazu geführt, dass sie 2009 bankrott gegangen sind und eigentlich verzweifelt Käufer gesucht haben. Unter anderem auch eben so einen Jim Ballsiles, hat er geheißen, der ist von
Jim
Hamilton.
Jim Balls.
Ball Silly, oder?
Naja, ich weiß nicht, Jim Balls, sagt man, glaube ich.
Genau, Hamilton, Ontario. Und dort war ich schon fast auf Kauf Stand gekommen. Ja, hat dann aber, glaube ich, ist dann noch dazwischen gerätscht worden. Sie haben dann recht lang gesucht. Sie haben 2009 dann einen Deal mit der NHL abgeschlossen. Und die NHL hat die Franchise dann für 140 Millionen aufgekauft. Mit dem Plan natürlich, wieder einen neuen Käufer zu suchen. Das hat dann aber ein bisschen gedauert und haben dann 2013 haben sie dann einen neuen Abnehmer gefunden. Das war so ein Konsortium, das eigentlich bis jetzt Besitzer war. Genau. Aber auch dort ist halt einfach nicht, ja, finanziell einfach nicht gut weitergegangen. Und das hat jetzt halt einfach dazu geführt, dass irgendwann trotz aller Bemühungen von Gary Batman, weil das ist schon sein Kind.
Ja. Aber es ist schon, es herrscht, es ist irgendwie ein Fluch über diese Mannschaft. Also ich habe das Gefühl, denen gelingt, also irgendetwas steht da einfach, etwas ist mal nicht gut gelaufen. Also ich weiß nicht, ob sie da irgendwie mal nach einer Playoff-Serie irgendwie, wo sie verloren haben, nachher irgendwie einen Handshake verweigert haben oder ob sie mal irgendwie einen Empty Netter nicht auf die konforme Art und Weise geschossen haben, aber irgendwie die Hockey-Götter, die haben es abgesehen auf die Arizona Coyotes. Und auf die Franchise. Und ich glaube, der Utah-März, das tut der Mannschaft, der Franchise als solches gut. Mal ein bisschen Stabilität, wirklich einfach eine neue Chance. Und so wie ich es einschätze, tut sich der NHL wird sich gut dran tun, wenn Morello nicht wieder ein Franchise besitzen wird. Weil ich glaube, der gute Herr, der ist, so wie ich jetzt im Internet kurz gesehen habe, sehr vermögend und könnte sich das schon leisten. Aber ich weiß nicht, ob es keine Priorität ist, ob er falsche Herangehensweise hat, was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, da kannst du jetzt viel Probleme sparen, wenn du den nicht wieder ins Boot nimmst. Und wenn du nachher, wenn du jetzt halt die Zeit nimmst und im Arizona-Markt etwas aufbaust, und einen kompetenten Owner findest, der dann nachher dort dann auch mit Erfolg wird wieder eine Franchise aufbauen.
Ja. Weißt du, was bitter ist für mich?
Was?
Immer, ich beziehe es auf mich.
Ja.
es passiert jetzt eigentlich jetzt, wo ich irgendeinen Softspot entwickelt habe. Für die Coyotes.
Wegen dem JJ.
Weißt du, auf der, keine Ahnung, die Trikots, die sie auf die Kachina-Jerseys gewechselt haben, das ist schon mal bei mir like, viel Wert auf Ästhetik und dann ist das irgendwie schon mal ein Bonuspunkt gewesen. Ja. Dass sie in die Mallet Arena gehen, habe ich irgendwie auch noch, ich habe es irgendwie sympathisch gefunden, wie sie mit dem umgegangen sind. Ja. Nicht, dass es passiert, aber es ist irgendwie. Und dann eben die ganze Geschichte mit Josh Doan, dann Austin Matthews, eben, der von dort kommt. Es ist irgendwie so, ich habe gemerkt, okay, da ist jetzt etwas gewachsen über Jahre, viel auch Leid und so. Mhm. Aber irgendwie haben sie so gewinnen. Und irgendwie, weiß nicht. Und jetzt wird sie, glaube ich, doch noch vermissen.
Ja, das, ja. Also, ich finde auch das Ganze mit Maldrina und so weiter, das geht ja schon. Für mich hat es einfach einen klaren Zeitframe gebraucht, wo es heisst, okay, bis dann und dann. Und nachher gibt es eine fix eine andere Lösung. Und jetzt wirklich so in den letzten Jahren, das ist jetzt wirklich schon einfach sehr, du hast gar nicht mehr ernst genommen. Wenn nachher irgendwie ein Lösungsansatz irgendwie ausgearbeitet worden ist, du hast gewusst, hey, in einem Monat kommt irgendwie ein Bericht raus von wegen, ah, oh, das hat gar nicht gestimmt oder irgendwie dort hat etwas anderes nicht geklappt, dort hat es Einsprüche gegeben, dort hat das Volk anders abgestimmt. Jetzt kommen Berichte raus, dass scheint die Arizona Coyotes bei ihren Roadtrips in der zweiten Saisonhälfte haben müssen Voranzahlungen machen bei Hotels, weil sie Anfangssaison in Hotels gesehen sind und nachher die Rechnungen nicht gezahlt haben oder nicht rechtzeitig gezahlt haben oder was auch immer. Und ich meine, sorry, wenn, keine Ahnung, wenn das irgendeine Wurst- und Brotmannschaft macht und irgendwie im Trainingslager irgendwie die Rechnung nachher zu spät zahlt, okay, aber als NHL-Team kannst du doch nicht so eine riesen Lohnliste haben, so viele Mitarbeiter, ein Stadion, wo je nachdem noch der Franchise auch gehört und so weiter. und dann nachher scheitert es schon an so etwas wie Hotelrechnungen zahlen. Also, das zeigt mir, dass du einfach wirklich eigentlich ständig dieser Klippen entlang läufst und einfach darauf wartest, bis mal das Wind kommt und dann spielt es dich ab.
Ja.
Und
das ist sehr beunruhigend.
Nein, und darum, ich finde es ist jetzt gut, dass man Morello mal das Spielzeug weggenommen hat. Jetzt kann er sich überlegen, ob es ihm wert ist. Jetzt kann sich dann schon überlegen, was sie fordern wollen. Das muss erfüllt sein, damit er sein Spielzeug wieder rüberkommt. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, die nächsten 2-3 Jahre wird es relativ ruhig sein. Ich nehme an, bis nicht wirklich mehr oder weniger fix ist, hey, die Arena, wir haben jetzt angefangen bauen, in 1,5 Jahren ist sie fertig und dann wird die Franchise, wird die Expansion quasi dann eingeleitet. Und vielleicht dann auch zusammen gerade mit dem Houston oder so ähnlich, dass man dann gerade wieder eine schön gerade Zahl bekommt. Was sich auch noch wird zeigen, ist, was heisst das, wenn jetzt der Arizona nach Utah geht für die Divisions und so weiter. Also ich habe schon noch einmal gelesen, dass scheint Colorado in eine andere Division umgeschoben wird. Ist jetzt ein bisschen Spekulation noch. Von dem her, glaube ich, kann man das dann mal anschauen, wenn es so weit fix ist. Aber sicher auch spannend für das nächstjährige Playoff-Race, wenn nachher auf einmal irgendwie ein Arizona bei dir reinrutscht und irgendwie etwas anderes rausgeht. Dann nachher kann das natürlich für deine Mannschaft je nachdem schon einen grossen Unterschied machen auf deine Playoff-Aspirationen. Übrigens, jetzt, sie gehen nach Utah und das Erste, was ich gemacht habe, ist geschaut, welcher Spieler wird garantiert im Sommer bei Utah unterschreiben. Und für mich ist es eigentlich ganz klar, es wird der Trevor Lewis werden. Der Trevor Lewis ist geboren in Salt Lake City, so wenn ich das irgendwie gesehen habe. Ich glaube, der einzige Spieler in der NHL, der in Salt Lake City geboren worden ist, ist 37, Free Agent im Sommer. Er hat 15 Punkte gemacht in 79 Spielen für die LA Kings dieses Jahr. Ist eigentlich gefundenes Fressen. Also ich meine, wenn man jetzt ständig gesagt hat, von wegen der Austin Matthews kommt von Arizona und so weiter und der geht nach dem nächsten Vertrag, dann aber dann geht er dann schon sicher dorthin, dann dürfte es ja wohl kein Problem sein, den Trevor Lewis im Sommer nach Utah zu schicken. Respektive, dass er auf dorthin geht und Assistant Captain wird und so eine Identifikationsfigur, weil das ist ja sehr, sehr hoch bei so Franchises, die an einem neuen Ort sind oder die ganz neu erstellt werden. Da suchst du so die Identifikationsfiguren. Wenn man zurückdenkt an Vegas und so weiter, dort ist das ein bisschen ähnlich gewesen. Ich glaube, weniger jetzt im Sinne von Leuten, die wirklich von dort gesehen sind. Hat es zwar glaub, auch gehabt, wenn es mir recht ist. Aber es sind dann meistens so ein bisschen, also Derek England und keine Ahnung was. Das sind Leute gewesen, die nicht unbedingt aus sportlicher Sicht irgendwelche riesen Nummern gewesen sind. Die hast du ja gar nicht unbedingt bekommen nach einem Expansion Draft. Bei Vegas vielleicht so ein bisschen ausnahmemäßig schon. Aber es geht dann mehr darum, dass es irgendwie menschlich passt. Und Trevor Lewis, ich glaube, wenn einer von dort ist, also ich würde die Chance von 50-50 schätzen, dass der als Free Agent dort hingeht.
Ja, ist es der einzige, weißt du?
Also laut Quant Hockey oder was auch ähnlich, ist er der einzige, der. Ich meinte, ich habe Utah gesucht. Das wäre natürlich dann gerade nochmal krasser, weil es das ganze State ist. Aber auf jeden Fall sicher Salt Lake City der Einzige, der geboren dort ist und in der NHL spielt.
Ja, geil. Sehr cool. Gut. Dann schließen wir das Kapitel um die Relocation und gehen ins aktuelle Geschehen vom Playoff-Rennen.
Ja.
Und das haben wir ja schon angedeutet. Es ist immer noch wirklich, wirklich, wirklich knapp. Vor allem eigentlich nur im Osten. Dort kämpfen momentan wirklich, sind drei Teams, haben gleich viele Punkte. Washington, Detroit, Philly. Pittsburgh hat einen Punkt mehr. Und dann New York Islanders, die haben sich wahrscheinlich ihren Spot ein bisschen gesaved.
Das sind dann noch
drei Punkte.
Wobei man muss sagen, Philly hat mit Abstand die schlechtesten Karten, weil die ein Match mehr schon haben. Also sie sind schon bei 80. Und ihre Formkurve zeigt jetzt auch mäßig nach oben. Sie haben jetzt wieder einmal gewonnen, aber trotzdem. Also ich glaube, es wird sein zwischen Pittsburgh, Washington und Detroit, wer die letzte Wildcard holt. Wir haben euch auch gefragt, per Umfrage, und können abstimmen bei der letzten Episode, wer dass sich die Wildcard, wer Playoff-Plätze schnappen wird. Die haben abgestimmt. Wir haben die Islanders und die Flyers, die am höchsten gesehen sind, mit knapp 30% je. Man kann für mehrere abstimmen, weil es zwei Spots gesehen sind. Ja, ist alles sehr ausgeglichen gewesen, also eigentlich so ein bisschen getreu der sportlichen Situation. Sind auch ihr euch nicht einig gewesen, wer das so in den Playoffs schaffen könnte. Aber ich glaube, so ein bisschen unser Wunsch, mein gut, Islanders natürlich nicht, aber immerhin unser Nummer 1 Wunsch, nach dem sieht es nicht so schlecht aus.
Ja, also eben, ich meine...
Pens mit Crosby.
Gerade in der Nacht auf heute haben die Red Wings gegen Penguins noch gespielt und es ist in die OT gegangen und Eric Carlson hat dann...
Ich glaube, auf Gäste gesehen, aber ja.
Auf Gäste hat Pittsburgh Penguins da noch zu einem extrem wichtigen Sieg geführt.
Hey, und richtig und geil, wenn du das Goal schaust. Er läuft von der blauen Linie oben rein, bekommt den Pass in höheres Slot rein, Slapshot ins Goal und dann nachher geht er rein und dann nachher geht er auf seine Knie und jubelt und so weiter. Also es ist wirklich einfach ein Goaljubel, der auch noch völlig der Situation entsprechend passt hat. Und also, eben, wie gesagt, ich glaube, Pittsburgh hat halt schon für mich das Potenzial, um die Emotionen wecken bei den Leuten. Halt schon nochmal mehr als ja, ist Washington, was zwar eine geile Story ist, irgendwie, aber ich glaube, bei Washington geht es allen nur noch um den Regular Season Goal Record, der Ovechkin am Jagen ist. Und jo, Detroit sind für mich einfach Pflöcke von dem her.
Du hast den Block hast du halt schon nicht mehr. Also, du hast einfach noch den Ovechkin. Ich meine, Backstrom ist ja, was ist Long-Term
Injury? Ja, irgendetwas weiss, zwischen Long-Term und Karrierenende, ja.
Jo, von dem her hast du bei den Pittsburgh Penguins halt schon noch den Core, wo jetzt bei mir schon auch viel Sympathie hat.
Voll.
Und
man traut es denen auch zu irgendwie. Ich meine, wenn die wirklich einfach nochmal irgendwie ja, heiß laufen und wenn es dann im Goal auch noch gerade läuft, im Jari oder weiß ich gar nicht, Nedeljkovic oder wer die auch jetzt gerade noch, der Smith, habe ich auch keine Ahnung mehr, wer noch zwei Goalie ist bei Pittsburgh. Dann traue ich denen auch einiges zu. Einfach weil sie es halt schon gemacht haben und wissen wie. Und dann kann es auch sein, dass da auf einmal, keine Ahnung, ist New York Rangers und das stand jetzt gerade, wären die Rangers der Gegner. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde, die Rangers sind ein sehr starkes Team. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn die Rangers nachher irgendwie mal 0-2 hinten sind in der Serie, weiß ich nicht, ob die nachher die Nerven aus Stahl haben. Um irgendwie das dann noch zu drehen. Also wenn Pittsburgh heiß läuft, und das machen sie jetzt auf die Playoffs an, sie haben in den letzten 10 Matchen haben sie 3-mal in Overtime verloren, den Rest haben sie gewonnen. Von dem her, ich freue mich extrem, wenn es im Crosby nochmal in die Playoffs langt.
Ich wette einfach nicht, wenn ich etwas gelernt habe. Ich
wette nicht gegen den Crosby.
Ich wette nicht gegen den Crosby und den Malkin.
Ich bin sicher, du wettest ja sonst wahnsinnig viel allgemein.
Extrem.
Das merkt man auch an unseren Showsponsoren. Also wir sind ja wirklich von hinten bis vorne vollgestopft mit Wettanbietern. Von dem her, Danilo seine Wettsucht, die müssen wir irgendwie finanzieren.
Genau. Also nicht, dass jetzt Gerüchte weggetragen werden. Ich bin absolut kein Gambler.
Nein, ich habe noch nie ein Wett gesehen setzen oder irgendetwas. Ja. Ich würde
es verpassen.
Ja. Ja, genau. ja, also na, für die Pens sieht es gut aus, aber sie müssen durchziehen. Und das Restprogramm ist nicht ganz einfach für sie, was vielleicht hilft, aber vielleicht auch nicht. Sie haben in dem Sinne noch gute Gegner, also jetzt gerade als nächstes Boston, wobei Boston jetzt in der Nacht von heute auf morgen wird sicher kein einfacher Gegner sein. Die sind zwar natürlich schon lange fix in den Playoffs, aber Boston will natürlich nicht noch auf den zweiten Spot in der Division runterfallen. Hinter ihnen ist nur ein Punkt. Hinter dran sind die Florida Panthers. Die haben zwar schon ein Match mehr gemacht. Das heisst, Boston wird eigentlich auch nicht jetzt schon irgendwie die Leute verschonen, denke ich mal. Von dem her sicher kein einfacher Match für Pens, aber ich traue es nicht gleich zu, weil ich denke, Boston wird wahrscheinlich gleich nicht Vollgas dran sein und umgekehrt Pens, eben die haben einen Riesenlauf und die wissen, dass es einfach auf alles drauf ankommt. Darum traue ich ihnen gegen Boston das auch zu. Dann haben sie noch Nashville. Nashville, dort, wenn man schaut, der Romagnosi und der Philipp Forsberg, die schleppen ihre Preds wirklich volle Kanne in den Playoffs. Bei denen ist es auch klar, die sind schon sicher dabei in den Playoffs. ist eigentlich auch relativ klar, dass sie die erste Wildcard werden haben, noch vor Vegas. Das heisst, dort könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar ein bisschen einfacher wird, weil Nashville eventuell dann sogar vielleicht mal noch einen aussetzen lässt. Das haben wir ja gesehen in den letzten Jahren, dass das NHL-Teams immer mehr machen, dass man ein, zwei Match am Ende der Regular Season seine Stars oder seine Leistungsträger auch mal noch bänkeln, einfach um wirklich noch ein bisschen frisch in die Playoffs zu starten. Und dann der letzte Match von Pittsburgh, der ist dann, was ist das, am Donnerstag nächste Woche. Dort spielen sie noch gegen die Islanders. Wiederum, ich habe das Gefühl, die Islanders haben sich jetzt schon in so eine gute Position gebracht, dass die Chancen gut sind, dass sie bis dann auch sicher sind. Von dem her, wer weiß, dass, ja, meine jetzt rein alterstechnisch könntest du bei den Islanders wahrscheinlich das halbe Kader schonen. Wenn du sagst, alle über 30 setzen aus, dann müssten die Islanders die AHL spielen, weil die haben so einen Altersschnitt. Also, das ist ähnlich wie bei Pittsburgh. Von dem her, ja, je nachdem, es sind nicht einfache Gegner, aber ich glaube, die Chancen sind sehr gut, dass Pittsburgh da durchzieht.
Ja. Spannend wäre auch noch, also ob sie die Islanders, ich meine, sie könnten noch auf den dritten Platz eigentlich in der Metropolitan kommen. Mhm. Pittsburgh, oder? Sind in der Metropolitan?
Ja, ja.
Bin mir gerade nicht sicher.
Doch,
oder?
Doch.
Sind sie in der Atlantic?
Nein, nein, Metropolitan. Nein. Aber ja. Also es wird schon sehr knapp. Ich meine, sie sind 3 Punkte hinten dran und sie haben noch 3 Spiele.
Ja, und die Islanders haben aber, also ihre nächsten Gegner, habe ich jetzt gerade nachgeschaut, sind die Rangers, Devils und dann Pittsburgh. Also jo. Gegen die Rangers wird sicher wieder ein Heavy-Duell. Und
ja.
Dann gegen New Jersey.
Wobei, gell, die Islanders haben jetzt auch 6-mal in Serie gewonnen. Also auch die laufen relativ heiß.
Ja, die sind
heiß.
Auch hot.
Ja. Umgekehrt Rangers, ja. Ich habe das Gefühl, bei den Rangers muss man ein bisschen aufpassen, dass es sich nicht allzu sehr jetzt auf alles neben Eis fokussiert. Man hat das Geplänkel mit New Jersey, man hat jetzt auch Geplänkel mit den Islanders, wenn es mir recht ist, ist das auch irgendetwas gewesen. Und wenn es natürlich nur die Nebenschauplätze werden, in den Playoffs, klar, da hast du hart Eis okay und weiss ich was, aber wenn nachher du im Kopf einfach mehr dabei bist, irgendwie nachher einen umzufahren und irgendeine Rechnung zu begleichen und nachher dafür einfach keine Goal mehr schiessest oder hinten im Seich rumkürflisch, dann wirst du in den Playoffs trotzdem nicht weit kommen. Also, es ist hart Eis okay, aber wenn du den Fokus verlierst, dann geht es dann schnell.
Mm. Ja, einmal geil, knappes Playoff-Rennen und ja. Ich würde es den Pittsburgh Penguins gönnen.
Voll.
Dann, ja, vielleicht schauen wir noch schnell Vegas an. Vegas, dort hat es auch noch News gegeben. Und zwar ist der Mark Stone von der Long-Term Injured Reserves zurückgekommen. Das ist, freut mich für ihn.
Ja, also, ich muss sagen, zurückgekommen, er verkürfelt auf mies wiederum im Training.
Ja.
Natürlich wäre das Team überhaupt nicht happy, wenn er jetzt schon zurück ist, weil er passt ja sonst gar nicht unter ein Cap. Das heisst, man muss noch warten, bis die Saison vorbei ist. Und erst dann ist der Stone dann wieder 100% fit und kann aufs Eis. Und also wenn man so die letzten Jahre anschaut, es ist schon ein bisschen, ja, ich meine, man hat jetzt immer gehört, so, ja, die Liga schaut drauf und weiss ich, und da kann man nicht einfach sagen, er ist verletzt und dann nachher, weil der Dings, die Anschuldigung oder also ein bisschen die Masche von Vegas ist, dass sie halt kurz vor der Trade-Deadline den Mark Stone auf Long-Term Injured Reserve machen. Das hat zur Folge, dass man ihn nicht einsetzen kann, natürlich, dass er außer Gefecht gesetzt wird, dass aber auch sein Vertrag nicht gegen den Cap, also gegen die maximale Lohnsumme von Vegas zählt. Heisst, du kannst natürlich dann an einer Trade-Deadline entsprechend auch mehr aufladen. Und sobald du in den Playoffs bist, gilt der Cap nicht mehr. Das heisst, du darfst dann einsetzen, wer du willst. Und das, ja, eben, sieht jetzt bei Vegas halt einfach so aus, dass man am 14. Februar 2022 den Stone auf LTIR da hat und er am 12. April 2022 wieder gekommen ist. Dann am 11. Februar 2023 Injured Reserve und nachher ist er wieder gekommen und zwar am 18. April 2023 aktiviert. Dann 22. Februar dieses Jahr Long Term Injured Reserve, 4. März dieses Jahr er ist wieder am Trainieren. Oder besser gesagt, ja, also er ist noch nicht aktiviert jetzt, aber es sieht dann auch aus, dass er wieder kommt. Ja, also ich weiß nicht, für mich ich finde, Vegas macht das, weil man es dann auch lässt. Weil die Liga das auch zulässt. Weil die Liga das so in der Regel hat. Ich mache jetzt den Vorwurf nicht wirklich Vegas. Aber aus meiner Sicht müsste man halt sagen, ob man das ganze Konzept nicht überdenkt. Ob man nicht sagt, hey, schau, dieses Roster, wo du jedes Jahr, wo du jedes Spiel aufs Eis schickst, muss innerhalb des Cap sein. Und dann nachher ist es auch egal, wenn du nachher auf einmal mehr Leute hast, die mehr verdienen. Und wenn du die aber halt nicht kannst, gleichzeitig aufs Eis stellen in einem Match, dann hast du je nachdem auch den ganzen Vorteil nicht. Also ob man irgendwie so etwas ganz Revolutionäres macht. Oder ob man halt auch sagt, hey, der Cap, den gibt es auch in den Playoffs.
Ja.
Und dann hast du das auch nicht.
Ich habe mir auch noch überlegt, dass ich meine, eben, es ist eigentlich relativ einfach zu ändern, zu sagen, jo, eben, er zählt einfach in den Playoffs auch oder das. Ich habe mich dann gefragt, was könnte dagegen sprechen? Also wenn zum Beispiel, was ist der Benefit für einen Spieler, wenn er auf Long-Term Injured Reserves gesetzt wird? Es ist natürlich, dass der Spieler nicht unter Druck kommt, möglichst schnell wieder zurückzukommen.
Das ist so.
Und das wird dann natürlich wieder kommen, oder? Dann wird er wieder unter Druck gesetzt, das Team will ihn möglichst schnell zurück, weil sie zahlen ihn ja und haben keinen Ersatz.
Richtig. Und da hat man, ja. Und da hat man natürlich schlechte Beispiele aus der Vergangenheit, wo Stories rausgekommen sind, was aber, also weißt du, vielen ist wahrscheinlich auch aus Wille vom Spieler. Aber weißt du, irgendwie Patrice Bergeron, der mit einem Loch in der Lunge Playoffs spielt und so Zeugs. Das, also ja. Und dann kommen wieder so Schauermärchen aus der NFL, wo irgendwelche Quarterbacks mit offensichtlichsten Gehirnerschütterungen wieder aufs Feld geschickt werden und so. Man muss sich das schon gut überlegen. Und,
ja. Aber da gibt es sicher auch andere Möglichkeiten. Also ich glaube, da gibt es nicht nur eine Option oder eine Möglichkeit, wie man das kann lösen kann. Von dem her finde ich, glaube ich, da würde man schon eine Lösung finden. Aber man muss halt auch wählen.
Ja.
Ja, Vegas der Hertel hat sein Debüt gegeben und hat auch sein erstes Goal geschossen. Für Golden Knights war es ein ganz komisches Gefühl. Ich freue mich für ihn. Aber es ist irgendwie so. Es ist wie so eine alternative Realität, so als Sharks-Fan, wenn du das schaust. So das warme Lächeln, das Smile, das Freudige in diesen grusigen Farben.
Aber gewöhnt dich dran.
Ja.
Wenn ich auch ein bisschen brauche, bis in den Carlson und in den anderen Trikots.
Das
stimmt. Kann einschätzen. Aber ja.
Und sie haben mit dem Hennefin verlängert.
Genau, sie haben Noah Hennefin für 8 Jahre ab nächstes Jahr verlängert, verdient 7,35 Millionen. Das ist ja ihr grosser Trade oder ein von den 3 grossen Trades, eigentlich, die sie gemacht haben an dieser Trade-Deadline, neben Hertel und neben, wie heisst er, Anthony Mantha. Und ich denke, für sie sicher die wichtigste Personalie gesehen. Auch wenn man schaut bei ihnen, man hat im Sommer Alec Martinez, der zum Beispiel ziemlich sicher nicht verlängert wird. Und wenn, dann müsste er dort irgendwie so einen Wurst- und Pro-Vertrag für irgendwie League Minimum unterschreiben. Der ist auch 36, wird jetzt ersetzt durch einen Hennefin. Man ist in dem Fall sehr zufrieden mit dem Hennefin. Ich denke, für Vegas ist das eine gute Lösung, weil man hat jetzt schon ein bisschen gesehen, was einen erwartet, wie er dort reinpasst, sowohl menschlich wie auch spielerisch, sportlich. Und umgekehrt hat man ihm auch die Chance gegeben, um so ein bisschen, halt Vegas kennenzulernen, auch die Region kennenzulernen, sich dazu committen. 7,35 finde ich, ist jetzt ein ganz humaner Cap-Hit. Man darf nicht vergessen, Noah Hennefin, der ist 27. Das heisst, das ist nicht irgendeiner, der 30 ist und jetzt 8 Jahre ist und dann nachher überleistet in 3 Jahren schon, kann er denn noch Schlittschuh fahren? Von dem her, denke ich, ist das sicher der richtige Spieler, um so einen Vertrag zu geben. Trotzdem wird es bei Vegas sehr spannend sein im Sommer, einfach weil sie nicht so viel Cap Space haben und doch einiges an Free Agents, aber sie machen sich da nicht so Stress. Was ich gehört habe von Elliot Friedman, ist, dass er gesagt hat, jetzt eben zum Beispiel Jonathan Marchessault, Anthony Mantha, Chandler Stevenson, das sind alles Free Agents, Unrestricted Free Agents im Sommer. Dadurch, dass die jetzt noch nicht verlängert sind, sagt er eben eigentlich so ein bisschen zwei Sachen. Einerseits, dass sich Vegas keine Sorgen macht, und andererseits, dass sie ein bisschen weniger überzeugt sind, einmal zu den geforderten Preisen quasi von diesen Spielern, die schon wollen zu verlängern. Vegas ist relativ skrupellos. Die sagen dann halt auch einfach, hey, okay, gut, zu diesem Preis und sonst halt nicht. Oder auch sonst, hey, hast super gespielt, aber wir sehen das jetzt anders und dann trennt man sich. Das ist relativ modern und auch in der NHL noch relativ ungewohnt. Auch bei Fanbases kommt das sehr unterschiedlich an. Ich glaube, der sportliche Erfolg gibt ihnen irgendwo durch schon recht. Darum kann man so ein bisschen denken, was man will. Ihnen ist es herzlich egal, wenn sie an den letzten Frühling zurückdenken. Aber es wird sicher einiges gehen im Sommer.
Spieler? Sind sie eigentlich von Spielern kritisiert worden? Also ich meinte, der Fleury hat da mal...
Ja, der Fleury, der ist... der Fleury hat natürlich auch einen sehr vocal, wie sagen wir das, einer, der viel sagt, einen Agent mit dem Walsh. Und der Walsh hat sich da natürlich... Ich meine, das war ja da, wo er... Der Walsh hat auch das Foto gepostet, wo der Fleury im Goal bei Vegas steht und dann ein Schwert von ihm in durch den Rücken von hinten durchbohrt. Das ist natürlich auch eine geile Story gewesen. Dort ist es aber glaub, nur darum gegangen, dass der Fleury nicht der Starting Goalie gesehen ist, wenn es mir recht ist, in den Playoffs oder so ähnlich. Es sind sicher...
Apropos Fleury, haben wir mal angesprochen, sein Rekord, den er geholt hat?
Ich glaube nicht.
Also er hat ja echt einen Milestone erreicht. Er ist jetzt Zweiter für Most Goalie Wins in der NHL. Hat Patrick Roy überholt.
Im Spiel gegen die Islanders, das wäre natürlich krass gewesen, oder? Nach wirklich so zur Bench fährst und sagst...
Das stimmt.
Ja.
Nein, ich weiß nicht mehr.
Viel Spaß im Schatten bei mir.
Das haben wir gar nicht angesprochen. Ja.
Nein, das haben wir nicht. Nein, also Milestones und so weiter... Wenn ich es mitbekomme, ist gut, aber ja, ich meine jetzt, Dings, ja.
Nein, ich sage nur, weil, er wird wahrscheinlich der Letzte sein, der das erreicht will.
Ja.
Ich nehme nicht an, dass sich bei den Goalies eine Trendwende vollzieht, dass wieder so Starting Goalkeepers gibt, die einfach 82 Spiele durchspielen. Oder 60 oder 70.
Das ist schon krass, ja. Also wenn der Amix auch, wenn der irgendwie sonst in einem Podcast los ist oder so, oder irgendwie eine Jeff Merrick Show oder so, und dann erzählt er irgendwelche Deadlines von vergangenen Zeiten von irgendwelchen Goalies, wo irgendwie in einer Saison, wo es damals irgendwie 70 Matches gegeben hat und der Goalie einfach irgendwie 63 Matches gespielt hat oder so, dann denkst du, ja, okay, gut, in dem Fall. Also es gibt schon noch so Goalies, die wirklich so ein bisschen am liebsten, natürlich, wenn es nach innen würde gehen, das würde er machen. Also bekannt ist auch der Vasilevski zum Beispiel, der vielleicht nie ausgewechselt werden und eigentlich auch selten mal sonst irgendwie ein Päuschen nehmen. Ist jetzt aber zum Beispiel dieses Jahr auch verletzt gewesen, also kann man sich fragen darüber, wer sich dort gefallen macht mit diesem Mindset. Aber schlussendlich entscheidet auch jede Mannschaft. Und ich glaube, wenig Mannschaften werden sich dazu hinreissen, um einen Starting-Goalie 60 Matches zu bringen in einer Saison. Also ich glaube, es ist viel wahrscheinlicher, dass das Plateau bei etwa 50 Matches in einer Saison, also 50-30 quasi, aufteilt wird zwischen Starter und Backups.
Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Yeah. Apropos Mark Fleury, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Aber ich würde sonst...
Übrigens, wenn wir schon beim Fleury sind, hat auch eine geile Story gegeben. Ist der Duhaime gewesen? Ich glaube, der Duhaime, der hat ja mit dem Fleury zusammen bei Minnesota gespielt, wenn es mir recht ist. Und ich glaube, der Duhaime ist jetzt irgendwie bei Colorado und der Fleury ist ja, das muss ich gerade überlegen, der Fleury ist
bei Minnesota.
Immer noch bei Minnesota. Und die haben gegeneinander gespielt. Und dann hat der Duhaime, und der Fleury ist so ein bekannter Prankster, und dann hat der Fleury im Duhaime irgendwie sein Auto. Duhaime hat dem Fleury, sorry, die Geschichte völlig butchert, aber egal. Duhaime hat dem Fleury quasi, als er gegen ihn gespielt hat, hat das Auto halt mit WC-Papier und weiß ich was einfach so ein bisschen fahruntauglich gemacht. Eigentlich am ersten Samstagmorgen. Und dann nachher haben die wieder gegen ihn gespielt, irgendwie ein paar Tage später. Und der Marc-André Fleury ist nachher leicht überbordet und hat Duhaime sein Auto aufgebockt, hat alle Räder abmontiert, hat nachher noch irgendwie Erde und Pflanzen auf der Motorhaube, und, also hat schon quasi einen halben Garten angelegt auf der Motorhaube von Duhaime im Auto. Und ja, die Social Teams haben das natürlich recht zelebriert. Also das habe ich auch noch irgendwie einen Repost gemacht bei uns auf dem Twitter. Also recht witzig, weil du heim zu seinem Auto hinläuft und auch so, das Gespür ich völlig verloren, oder? also das Auto lasse ich so stehen, ich fahre mit jemand anderem heim, das ist jetzt nicht mein Problem. So geil.
Ehrlich.
Ja. Genau.
Ja, ich habe, du hast aufgeschrieben, Brady Kachuk verliert die Nerven.
Ja.
Im Spiel gegen einen Hijie.
Ja, genau. Und wegen einem Hijie. Wegen einem Hijie. Gut, man weiss natürlich, der Hijie ist auch ein absoluter Hitzkopf. Wir kennen ihn nicht anders. Nein, natürlich überhaupt nicht. Und es hat die Szene gegeben mit Morgan Riley und dem Ridley Gregg, früher in der Saison. Und dort ist so gesehen, dass Ottawa Toronto gespielt hat. Ottawa ist das Goal vorausgesehen, kurz vor Schluss. Toronto nimmt den Goalie raus. Der Ridley Gregg von Ottawa macht einen riesen Slapshot ins leere Goal. Das hat Morgan Riley überhaupt nicht gepasst. Crosscheck ins Gesicht von Ridley Gregg. Morgan Riley ist für, wenn es mir recht ist, 4 Spiele gesperrt worden oder so. Sind dann eigentlich alle relativ einverstanden gewesen mit allem, also haben alle, die irgendwie ein halbwegs rationales Statement abgegeben haben dazu, dass das Greg zwar, dass das nicht dem Kodex entspricht, aber dass ein Crosscheck ins Gesicht jetzt nicht gerade die ganz richtige Reaktion ist. Ja, auf jeden Fall, Ottawa spielt gegen Devils und der Hijie hat auch das leere Goal vor sich, Ottawa hat den Goal rausgenommen gehabt. Und ich meinte, die Zeit am Ende vom Match ist abgelaufen, aber vielleicht war es auch ein Offside. Ja. Gewesen. Aber ich glaube, die Zeit war abgelaufen. Gewesen. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass der Hijie dann eigentlich das Empty Net Breakaway hatte. Die Zeit ist aber verstrichen. Der Böck würde eigentlich theoretisch am Goal vorbeigehen und der Hijie tut ihn halt dann einfach noch so reinlenken. Also so, dass er ins leere Goal reingeht. Hat nicht geschossen, einfach quasi noch abgedreht, abgekürfelt. Der Match ist vorbei gewesen, die Devils haben gewonnen. Und das hat aber dann Brady schon gelenkt, dass der Hijie den Böck irgendwie halbwegs ins leere Goal gelenkt hat nach Spielschluss, dass er wirklich recht durchgedreht ist und sich noch hat anlegen wollte. Natürlich aus Ottawa-Sicht muss ich jetzt sagen, er hat niemand ins Gesicht gecrosscheckt oder irgendwie, er hat einfach den Hijie an Hijie anwählen. Trotzdem habe ich gefunden, so, ja gut, also wäre jetzt auch nicht zwingend nötig gewesen, so zu reagieren. Also gehst vielleicht zu einem Mann, schlägst ihm den Stock aus der Hand oder keine Ahnung was. Aber jetzt wirklich so voll in Rage geraten. Ottawa hat jetzt auch nicht irgendwie ein Match verloren, was sie sonst in Playoffs gebracht hätten. Also ich habe das ein bisschen ja, weit hergeholt gefunden. Und ein bisschen hypocritical ein bisschen schon, ja.
Ja, es ist, also nein, ich schaue es jetzt gerade nochmal an. Es ist ja völlig, also ja, okay, Zeit abgelaufen, die Scheibe, also auch, ist noch, hat die Scheibe noch bei sich. Und er schießt ja nicht mal.
Nein, er schießt nicht.
Er fährt eigentlich mit der Scheibe.
Genau.
Und dann tut er sie noch so ein bisschen Stickhandle und lässt sie dann eigentlich vor dem Goal los, dass die Scheibe in.
Aber du kannst mir nicht sagen, dass der Hijie nicht zu 1000% gewusst hat, hey, Ottawa Senators, Empty Netter, wenn wir mal schauen, wie die reagieren. Also, das war sicher nicht ein Zufall gewesen. Ja, nein, das glaube ich 100%. 100%. Und ich finde die Reaktion relativ unnötig. Es ist nichts über Portens passiert, also nichts, wo ich jetzt müsste sagen, boah, ja, also das, da musst du dich schon schämen dafür oder so. Aber ja, dass man da jetzt nicht mal tief durchschnaufen und einfach kurz zum Hijie reingehen und sagen, Pisskopf macht das nicht, sondern dass man da irgendwie gerade, keine Ahnung, was Schlägereien will anfangen, finde ich ein bisschen sehr unnötig.
Also ich finde, irgendwie für mich ist das so, das ist doch irgendwie so wie natürlich, wie wenn, keine Ahnung, wenn noch ein Ball aufs Goal zurollt, dass dann der Goalie, außer du heisst Dominik Hašek und lüpfst noch das Bein.
Genau.
Aber ich meine, alle sonstigen normalen Goalies würden ja dann auch stoppen. Und ich glaube, so ist es ja einfach ein Goalscorer, wenn du jetzt noch irgendwie abpfiffen und dann bist du noch vor dem Goal, dann tust du noch so ins Goal rein. Eben, er schießt ja nicht mal, er macht nicht einen Slapshot. Also, er ist einfach auf dem Weg zum Goal und dann tust du nicht noch absichtlich irgendwie die Scheibe neben das Goal laufen. Also würde ich jetzt auch nicht machen. Aber anyhow, der Brady Kachuk übrigens hat einen NHL-Rekord gesetzt.
Ja, für die meisten
Hits, in einem Spiel.
Das war der gleiche Match, glaube ich.
Ist das der gleiche Match?
Ich meinte.
16 Hits in einem Spiel. Ja, er ist on fire gewesen. Also umgegangen wie eine Kanone.
Wirklich. Wirklich, du. Ja.
Gut. Sonst noch etwas zu den Senators?
Nein, also wie gesagt, wenn das nicht gesehen wird, dann nachher würde sie weiterhin meinem Boykott unterliegen. Weil wenn es so eine Story gibt, dann nachher würde ich sie gerne ansprechen.
Okay.
Aber sonst...
Und wie geht es Wrexham?
Jetzt können wir gerne noch drauf kommen. Nachher. Ich habe zwar eigentlich etwas anderes, aber... Nein, eine kleine Listener-Question, die wir letztes Mal souverän umgangen haben, ist noch gesehen, ich glaube, das ist von Manuel gekommen, und zwar, wieso, es gibt ein Dings, wenn du den Tweet anklicken musst, dann wird es sehr schwierig.
Ja, ich habe angeklickt.
Und zwar wird dort gezeigt, welche Teams während einem 5-Jahres-Zeitfenster quasi sich bei den besten Teams punktemäßig in der NHL bewegt haben. Und dann wird halt unterschieden zwischen Teams, die dann auch wirklich mal einen Cup gewonnen haben und Teams, die halt nie einen geholt haben. Und Sharks und Sens haben so ein bisschen von Anfangs 2000 bis irgendwie 2009 oder so ähnlich beide Phasen gehabt, wo sie eigentlich sehr viele Punkte geholt haben in der Regular Season, aber nie einen Cup geholt haben. Und die sehr offen gestellte Frage dann, wieso haben Sens und Sharks keine Cups geholt? Naja, ist natürlich...
Ja, Messi für das Messer
in der Brust. Ja, genau. Aber du vertreibst es mit all dem Erfolg, den sie sonst haben im Moment, von dem her. sag mal deine Spekulation. Kannst du etwas dazu sagen?
Hey, also erstens mal sehr cool, dass du die Chart oder das gefunden hast, der Post von Jay Fresh, wo ja immer gute Sachen hat. Ich habe es nie so gesehen. Wirklich so aufgeschlüsselt nach diesen punktemässig, aber ich weiß es, dass es sehr, sehr gute Teams gewesen sind. Also auch alle Spieler, die in dieser Zeit gespielt haben, auch eben so als Thornton oder so, wo auch rückblickend sagen, hey, wir haben so gute Teams gehabt dort. Also Sharks, und wir hatten eigentlich Tom, es ist dann so ein bisschen gerade anfangs so um 2000 um, kurz vor 2010 noch um, sind Sharks bekannt gewesen so als Joker, also Joke to Joke,
im Sinne
Versagen, genau, weil sie halt, eben, sie sind immer so dominant gewesen und dann in den Playoffs, jo, haben sie halt einfach ein bisschen reingeschissen. Und das mag ich mich schon erinnern. Aber du hast natürlich, du hast mit Detroit halt schon noch ein Team gehabt, wo brutal war. Dazu Zetterberg, du hast halt die Dynasty um Chicago Blackhawks gehabt, die gerade aufgekommen sind. Du hast die LA Kings gehabt, gerade noch in der gleichen Division. Ja, ist halt. Ich glaube einfach, also ich spreche jetzt mal von Sharks, aber die Konkurrenz ist dort in den Playoffs einfach bitter gewesen.
Ja, also ich. Mein Anfangs 2000er bei Ottawa, das ist dort, wo ich in Kanada gewohnt habe, wo ich Sens eigentlich kennengelernt habe. Die hatten dort ein geiles Team gehabt. Was ich mich gut mal erinnere, ist, dass es eine Regular Season gab, wo Ottawa spitze war und wo man dann gegen die Leafs in den Playoffs gespielt hat und ich meinte, irgendwie sogar 4-0 rausgekegelt ist in der ersten Runde und irgendwie als Nummer 1 Seed gegen Nummer 8 oder so ähnlich. Also das war eine relativ bittere Erfahrung. Man ist dann sehr nah an Stanley Cup gekommen, indem dass man, was ist das, 2008 oder so ähnlich oder 2007 im Stanley Cup-Finale gegen Anaheim verloren hat. Kurz darauf hat sich dann aber auch so ein bisschen die geballte Offensivpower rund um Danny Heatley, Marin Hossa, Martin Havlat und so weiter, hat sich dann aber auch so ein bisschen auflösen. Auch Dano Chara hat dann, ist zu Boston gegangen und so weiter. Also dort ist es dann so ein bisschen zum Zerfall gekommen und ja, von dem her, ich würde auch sagen, die Voraussetzungen waren eigentlich top gewesen. Man hat es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und ich meine, das ist das gibt sehr viel. Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Washington seinen Cup nie gewonnen hätte, dann nachher wären die genau gleich. Man hat jetzt in den letzten Jahren jetzt wieder ein bisschen eine Abwechslung reingebracht. Es ist vorher auch dreimal hintereinander Tampa gewesen, meinte ich, oder? Von dem her, es findet ein eine Durchmischung von Top-Teams, die dann wirklich auch gewinnen, statt im Moment. Aber nur weil du wirklich die Regular Season auf einem Spitzenplatz beendest, um nachher Was sind es? 4 Runden Playoffs schon, oder? Ja, 4 Playoff-Runden gegen andere zu bestehen, das ist halt schon nochmal etwas anderes. Wenn nachher auf einmal wieder so ein Montreal im Playoff-Finale auftaucht, wo du denkst, wie haben die irgendetwas da zu suchen? Oder letztes Jahr Florida mit Ach und Krach in Playoffs gekommen und nachher auch im Stanley Cup-Finale standen. Also es ist halt einfach noch so viel Varianz dabei.
Es macht es halt auch speziell. Also es zeigt einfach wieder auf, es ist sau, sau schwer, einen Stanley Cup zu gewinnen.
Mega.
Also so, ja, wenn du nicht. Also ich glaube, es ist sogar wahrscheinlich einfacher für irgendeinen Rollenspieler, der einfach rumgetradet wird. Und irgendwie so die Trade-Deadline noch aufgegriffen wird oder so.
Also als guter Dritt-Viertlinien-Spieler. Ja, aber so als guter Dritt-Viertlinien-Spieler, das kann man natürlich schon auch so anschauen. Je nachdem ist die Chance grösser. Weil ich meine, jetzt, wenn du mal anschaust, keine Ahnung, wenn McDavid seine Oilers nicht auf die Reihe bekommen, also bis man den McDavid dann noch jemand anders anschickt, braucht es unglaublich viel.
Mm.
Und wenn du halt irgendwie. Boah, keine Ahnung, wenn du irgendwie durch Andrew Cogliano bist oder wenn du David Perron bist oder einmal so jemand, der so irgendwie so Middle Six irgendwie eingestuft wird, entweder bist du Powerplay-Spezialist, bist PK-Spezialist, was auch immer, dann nachher kann es halt sein, dass wenn dein Team eine scheisse Saison hat und andere deine Werte sehr hoch einschätzen, dass du dann viel einfacher getradet bist und dann bei einem guten Team landest und dann eigentlich mehr oder diversifiziertere Chancen auf den Cup hast, als wenn du der Franchise-Spieler bist. Und dann muss es auch deine Franchise sein.
Ja. Mm. Und ja, was man auch noch muss sagen, ist, so von wegen viel Punkte holen. Ich glaube, irgendwie, ich habe letztens gehört, also alle President's Trophy ist die beste Mannschaft nach der Regular Season. Gewinnt ja President's Trophy.
Mhm.
Und in den letzten Dings hat es 6 Mannschaften, die President's Trophy gewonnen haben, haben auch den Stanley Cup gewonnen. In den letzten 100 Jahren, okay. Was es die NHL gibt.
Ja.
Nein, also seit Anfang haben es nur 6
Mannschaften geschafft. Die Korrelation ist, ja.
Ja, yes. Also,
ja.
Das ist schon fast ein Fluch.
Jo, ja, geht schon fast so weit. Gut, ich würde sagen, wir lassen uns noch ein bisschen offen. Ich weiß nicht, willst du zu den Sharks etwas sagen? Ich glaube, sonst haben wir so ein bisschen die NHL-Themen mehr oder weniger abgehandelt. Es wird noch sehr viel live in den nächsten Tagen, wenn sich dann entscheidet, wer wirklich in Playoffs kommt. Willst du noch etwas zu den Sharks sagen oder ist es gerade gut mit deinen Haifischchen?
Nein, ich habe mein Leid gelockt, ich habe meine Freude zum Ausdruck gebracht.
Voilà.
Ich habe nichts mehr.
Gut. bei mir es ist jetzt eigentlich ein schönes Ende gewesen. Porin Asset hat die 20 Playoffs gewonnen in Finnland. Es sind spannende Duell gegen TPS U20. Wirklich gute Match. Es hat auch spannende Spiele gehabt zum Beobachten. Also ich denke da an einen Nachnamen, den man kennt, mit Matos Koivu, wo sein Vater ja sehr lang in der NHL gespielt hat.
Shit.
Er jetzt im Draft sein wird. Es hat aber auch noch einen anderen bei TPS gehabt, der im Draft relativ früh gehen wird mit dem Emil Hemming, Schwede. Oder ist er ein Schwede? Und spielt in Finn, jetzt bin ich völlig verwirrt. Egal. Haben auch Projected First Rounder. Und so rausgestochen ist natürlich bei Asset der Lenny Hemmenaho, wo Draft-Pick ist von den New Jersey Devils. Und ja, also mich hat die Serie noch interessiert gehabt. Ich hatte da 2-3 Matches so ein bisschen reingeschaut. Recht cooles Niveau gehabt. Ist auch lustig, wenn nachher irgendein Spieler dir raussticht und du denkst so, ah ja, boah, der fällt mir auf. Und dann habe ich nachgeschaut und der ist halt einfach irgendwie, der ist schon 21, darf jetzt noch ganz knapp in den Dings spielen vom Jahrgang her und ist einfach irgendwie 2,02 Meter gross, aber hat die ganze Saison irgendwie 4 Punkte geholt oder so. Dann habe ich gefunden, ja gut, ich weiss auch, wieso du mir aufgefallen bist, dem Ball. Das ist mehr einfach wirklich so die völlig überlegene Physis, weil der dann auch zum Teil 16, 17-Jährige, also wenig 16, aber 17-Jährige doch zum Teil auf mich rumkürfeln und wenn dann nachher ein 21-Jähriger mit 2,02 Meter kommt, dann nachher stichst du natürlich entsprechend raus.
Yep.
Ja. Genau. Aber um deine Frage zu beantworten, Wrexham läuft tiptop. Sie können unter Umständen heute schon, glaube ich, den Aufstieg klar machen in die League One. Ja, also. Ja, wir hatten einen kurzen Cut gesehen mit der Rivalität mit Bradford, ja.
Ja, scheiße. Es ist aber knapp. Am Anfang Bradford ist sehr nah dran gewesen, mit den 70 Playoff-Spot zu erreichen. Aber ja, dort hat es jetzt auch Fan-Protest gegeben und so.
Ja.
Aber spannend.
Great.
Two Pigeons and a Puck and die fünfte Liga Englisch.
Ja. Du los. Das ist schön an meinem eigenen Podcast. Du kannst absolut selber entscheiden, bei was die Leute dürfen zuhören. Weil es drückt nachher trotzdem immer noch jeder freiwillig aufs Knöpfchen und drückt Play und dann können ihr auch gerne Pause und Stopp und was auch immer.
Übrigens, ich habe schon wieder von dem Bradford Store, also so der Merchandise Store, da bestelle ich immer wieder mal so Liebe oder Sachen. Und ich glaube, dann sehen sie immer da das, weil es wird halt von England da angeschifft. Ich glaube, da fragen sie sich dann auch langsam so, der aus der Schweiz, was läuft mit dem? Wieso?
Ja.
Und gleich wieder ein Päckchen an, hoffentlich.
Sehr gut. Ja, eben, das ist gerade ein gutes Stichwort, weil auch bei mir wird irgendwann ein Päckchen ankommen mit dem Preis für die Bracket Challenge. Das heisst, nutzt den Link, tretet die Gruppe bei, sobald die Regular Season durch ist. Ich meinte, die letzten Matches sind nächsten Donnerstag. Könnt ihr dann die Bracket durchtippen, wenn es am Donnerstag fertig geht, nehme ich an, dass am Samstag die Playoffs losgehen. Und ja, wie gesagt, Sieger, Siegerin wird zwei Preise bekommen. Die werden wir euch zuschicken, sofern wir euch ausmachen können. Bis jetzt hat das noch immer geklappt, glaube ich. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dort teilnehmt. Immer cool. Und dann nach der ersten Runde ist das Interesse entweder gross bei euch, weil eure Bracket noch voll im Leben ist, oder so wie bei mir letztes Jahr und irgendwie alles schon ins Angesetzt. Gut.
Bist du? Soll ich?
Ja, mach du, komm.
It ain't over till the fat lady sings.
Genau. Playoff-Rennen, voller Zug. Die gehören Ende nächste Woche hoffentlich von uns, eventuell auch aus der St. Jakobs Arena. Wir schauen noch. Und wünsche euch noch ein schönes, sonniges Weekend. Macht's gut und bis bald.
Ciao zusammen.
Schöne. Ciao, ciao.
Hey, I'm Mark Shifley.
Hi, I'm Nathan McKinnon.
Today we're going to learn about...
Pigeon.
A pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer.
I think what it derived from is kind of the lower end of a bird.
It's more of a friendly thing.
Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying.
Mostly just a fun way to jab at each other.
Best captain in a league, Mark Giordano. Woo! Pigeon.
Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR.
Pigeon. Pigeon! Just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it.
It could go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey.
Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lidstrom, so calls everyone a pigeon.
If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the good memory about talking about a pigeon.